Guten Abend. Danke nochmal für die Vorstellung an Frau Lindemann. Ich möchte mich zuerst kurz vorstellen. Ulrich Harter, Jahrgang 1964, seit 86 in Berlin und gleich im ersten Jahr darauf einen nicht noch nie veröffentlichten Text zu Hohenschönhausen geschrieben, den ich heute hier bis auf wenige Details vortragen werde. 87er Zimmer Schnösel, eine Weile her, inzwischen als Kunsthistoriker ausgebildet an der Humboldt-Universität, viel gearbeitet, speziell zur deutschen Architektur des 20. Jahrhunderts im großen Rahmen und spezieller zur DDR-Architektur der 50er bis 80er Jahre und zur NS-Architektur als im spezielleren Sinne, dazu viel publiziert auch in all den Jahren. Und wie gesagt, Hohenschönhausen begleitet mich seit meinem Hiersein als Student in Berlin an der Humboldt-Universität. Und immer wieder gab es Ärger und Probleme und Schwierigkeiten. Und insofern war es für mich ein guter Anlass, über Neu-Hohenschönhausen zu sprechen. Planung und Bau eines Ostberliner Stadtbezirks, des ersten Stadtbezirkes, weil in der DDR die Stadtbezirke von den DDR-Bezirken unterschieden werden. Das ist heute nicht mehr üblich, aber deshalb habe ich es nochmal extra hingeschrieben. Und zweitens, Planung und Bau. Also ich gehe jetzt nicht auf technische Details des Baus ein. Eher müsste der Vortrag Planung und Architektur eines Ostberliner Stadtbezirkes lauten. Mir ist wichtig der Stadtbezirk auch deshalb, weil es nicht nur ein Wohngebiet sein sollte, sondern tatsächlich der Kern eines neuen Berliner Bezirkes, das hier geplant und teilweise auch gebaut wurde. Wir werden noch darauf eingehen. Bitte das Licht aus. Hinter Ihnen. Danke. Die Geschichte von Neu-Hohenschönhausen hat einen Vorgänger in der Neiss-Siedlung, der Maschinenfabrik in Weißensee. Hier vollkommen isoliert in einem Gebiet, das ansonsten vollkommen von Friedrichsfelder eingenommen wurde. Ich habe mal nachgeschaut, einen der ersten Knickpläne von Berlin von 1947, 48 zeigt, diese Situation hätte ich mal auch mal abbilden können, bin ich nicht mehr dazu gekommen. Vollkommen isoliert hier, denn früher hieß das Straße 8, Straße 10 bis 12 und hat die Namen, die dem Wohngebiet als Ostseennamen, Namen aus dem damaligen Bezirk Rostock angeglichen sind, erst mit den Wohngebieten kommen. Neiss-Siedlung, ganz typische Siedlung, ungefähr 1937 errichtet. Ich weiß es nicht genau, sie ist in der Zeitschrift Bauwelt 1940 vorgestellt worden, ist aber wesentlich älter. Architekt war Otto Rauter. Und das ist eigentlich nicht besonders bemerkenswert, auch die Architektur bietet nicht bemerkenswert in diesen Doppelhäusern. Das war allgemein üblich in der ersten Phase des Siedlungsbaus im Dritten Reich. Und zwar jedem sein Häuschen oder zumindest sein halbes Häuschen, auch für Arbeiter, eher für Meister und Vorarbeiter, also so auf der untersten Ebene. Das ist ein Beispiel für die Siedlung und bekanntermaßen sind im Märchenviertel und so weiter damals auch viele weitere Siedlungshäuser und ganze Siedlungskomplexe entstanden. Also echt Stadtrand hier und diese Siedlung ist ein Beispiel dafür, wie weit draußen man auch aus der Ideologie der vollen Verbundenheit man die Wohnung herausgezogen hat, um nur ja dem Boden wieder nahe zu sein und eine Art Selbstversorgung, auch Ideologie mit reinzubringen. Das ist den antimodernen Charakter der NS-Ideologie, kann man auch in diesem Häuschen ablesen. Sie sind nicht heute nicht mehr so einheitlich, weil jeder individuell das verändert, aber der Verlust ist meiner Meinung nach nicht besonders groß. Zum Architekten Otto Rauter. Er ist nur interessant, weil er im Auftrag des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, einen gewissen Heinrich Himmler, im Osten Deutschlands zusammen mit einem wichtigeren Architekten namens Werther Harting, nicht Hartung, Harting, Projekte gemacht hat für monumentale, auch neue Siedlungskerne, Aufbau des Bauerntums im Osten und ist dann nach 1945 auch aufgrund von Denunziationen, die in dem Fall vielleicht nicht ganz unberechtigt waren, in seiner Heimat Tirol. Er ist nämlich in Zillertal geboren, 1903 zurückgegangen und dort wirkt, 86 gestorben. Nur ein Beispiel dafür für eine Architektur, die erst einmal im Moment zufällig mit reinliegt. Wir werden die Siedlung noch im Planbild sehen. etwas vollkommen Neues. Der begann mit dem Aufbau des Wohngebietes Hohenschönhausen. Das ist irgend so eine Art Hetzjagd gewesen nach der Anzahl von Wohnungen und die gigantische Ausbreitung, man kann auch sagen Aufblähung Berlins in den 80er Jahren. Nach Marzahn, was im Wesentlichen 1979 begonnen wurde, 76 begonnen wurde, wurde in schneller Folge neue Wohngebiete errichtet. Und als Marzahn schon im ersten Teil fast fertig war, 1979 begann auch die Planung für das neue Wohngebiet Hohenschönhausen. Hier die Grundsteinlegung, bekanntermaßen im Haus 3 der Barther Straße am 9. Februar 1984 durch Erich Honecker, wie man ihn kennt. Der rundliche Herr mit dem dunklen Anzug neben ihm ist Bauminister Wolfgang Juncker, der andere ist der Hauptbaulatte, dessen Namen ich nicht kenne. Der offizielle Grundsteinlegung waren bereits natürlich Erschließungsvorhaben ab 81 oder 82, das weiß ich nicht genau, vorangegangen und mit dem Bau 83 begonnen worden. Bemerkenswerterweise in Hohenschönhausen ist jetzt rein für die Baufortschritt, dass recht schnell die gesellschaftlichen Einrichtungen fertig waren mit den ersten Wohnungen, was bekanntermaßen in den 70er und auch noch in den früheren 60er Jahren nicht der Fall war, als die gesellschaftlichen Einrichtungen, wie man sie später nannte, noch den schönen und zutreffenden Titel Nachfolgeeinrichtungen bekamen. Hier war zumindest in der Grundplanung die ersten Bauten und auch die wichtigeren Bauten, wie zum Beispiel eben das Handelshaus, das 85 fertig war, schon recht schnell nach dem Bezug der ersten Wohnungen fertig. Das ist bemerkenswert. Ohnehin muss man sagen, dass für Leute wie Honecker der soziale Auftrag ist mit dem Massenwohnungsbau schon ein persönliches Anliegen gewesen ist. Dafür wurde unglaublich viel Geld ausgegeben, gerade in Berlin. Aber die Perspektive verengte sich einerseits sehr stark auf Berlin selbst und andererseits auf die mengenmäßige Abrechnung der Versorgung mit Wohnungen, was die Hohenschönhausen von heute bis heute an der Qualität auch der Bauausführung im Detail festmachen konnten. Wichtig ist die Verkehrserschließung gewesen des Wohngebiets, der S-Bahn.
Ich zeige mal ein Modell.
Moment, Sekunde. Erstmal wird umrissen die Situation, in der sich das Wohngebiet befindet. Wir sind ja nicht in Berlin. Das ist auch ein sehr schlechtes Bild, nur aus dem Drucker raus. Aber ich hoffe, Sie können es ungefähr erkennen. Das ist das Wohngebiet Sachsendorf-Madlow in Cottbus. Das ist 75 angefangen worden und ungefähr 85 fertig geworden. Von den größten Dimensionen ungefähr vergleichbar, wegen der großen Konzentration von Tagebauern und auch Industrie im Raum Cottbus errichtet. Und wir haben hier eine ähnliche Struktur wie an der Zingster Straße, nur etwas abwechslungsreicher, insofern als die Bauleute im Bezirk Cottbus ohnehin etwas kreativer und offensichtlich lockerer mit den Problemen des Bauens umgegangen sind. Wir haben hier eine geschwungene Reihe von 8- und 11-geschossigen Wohnhäusern, alle mit Geschäften im unteren Erdgeschoss. Davon kann man in Hohenschönhausen nur träumen. Das sind ungefähr mindestens 400 Meter, eher ein halber Kilometer entlang der Hauptallee, der Leninallee. Und auf der anderen Seite kontrastierend dazu quergestellte, aber auch nur 11-geschossige Scheiben. Wir haben hier eben ein Beispiel für einen Wohnungsbaubezirk. Der Ehrgeiz in Berlin war größer. Hier haben wir ein Modell der ersten drei Wohngebiete, das alte Hohenschönhausen, könnte man sagen. Am vorne das erste Wohngebiet in Nordkamp, da haben wir so Mühlenviertel und Mühlenberg, die Straßenbahnerschließung an der Rüdigenstraße, Zingster Straße, das dritte Wohngebiet in hier. Und hier nicht einfach bloß das Wohngebietszentrum, sondern das tatsächliche Stadtbezirkszentrum, wie es geplant war. Und in der Grundmasse, wir sind ja hier, im dritten Hochhaus, auch ausgeführt wurde. Was bis heute nicht vorhanden ist, ist das dritte Element, nämlich die Verkehrserschließung, nämlich das Erholungsgebiet um den Malchower See. Hier war ein großer Sportpark geplant, der auch heute noch strukturell sehr wünschenswert wäre. Aus welcher Zeit stammt diese Planung? Wie gesagt, das Wohngebiet Madlow, was ich gezeigt habe, war 85 fertig und war ab 75 gebaut, also Anfang der 70er Jahre geplant. Hier haben wir eine Planung aus dem Ende der 70er Jahre. Das erste Wohngebiet wurde 79-80 geplant. Die anderen Wohngebiete auf der Ostseite der S-Bahn erst noch in der großen Pause 83, 84 bis 86. Das heißt, wir haben hier einen Wandel in der Bebauungsstruktur, wie er sich hier darstellt. Wer waren die Planer? Es gab zumindest den Architekten, zuerst den Architekten für den Nordraum Berlins, den Hauptarchitekten für den Nordraum Berlins, das war Peter Schweitzer. Ein relativ unbekannter Planer, aber ich sage nur eins, wer östlich in Ostberlin auskennt, der war der Chefplaner als Stellvertreter des Chefarchitekten Joachim Näther, der Hauptstadt, der die Leipziger Straße gebaut hat. Und wir haben hier eine ähnliche Struktur mit den Hochhäusern auf der einen und den langgezogenen Blocks auf der anderen Seite. Ohnehin will ich nicht verschweigen, dass ein international nicht ganz unwichtiges Beispiel, nämlich der Kalinin-Prospekt in Moskau, wo die Hochhäuser eigentlich sehr viel höher sind, eventuell das Vorbild sowohl für Sachsen-Marlow als auch für dieses abgegeben haben kann. Die ersten und dritte Wohngebiete, das erste und das dritte Wohngebiet, wie gesagt, von Berliner Architekten im Wesentlichen geplant, die auch mit den anderen Architekten bei den anderen Wohngebieten zusammengearbeitet haben. Die Bebauung dort ist im größten Teil durch Bezirke aus den Nordbezirken der DDR realisiert worden, aber die Gesamtplanung, da waren immer die Berliner federführend. Der erste und dritte Wohngebiet sind übrigens an einer Frau mitgeplant worden, Christina Lindemann, und mit Frank Richter, Thomas Bernhardt. Im vierten Wohngebiet, das aus den Bezirken in Berlin, wo in Berlin noch nicht stark mit dabei war, waren auch dieselben Leute mit dabei, aber sie haben dann in den anderen Wohngebieten, Sie sehen hier eine schöne Modellaufnahme vom sechsten Wohngebiet, ne? Sechsten Wohngebiet um den Krummen Pfuhl, hier ist ungefähr der Krumme Pfuhl und dort der S-Bahnhof Falkenberg und diese Bewegung hier hindurch ist das hier zum ersten alten Dorf mit dem dazugehörigen immer neuen Wohnblock. Das ist die Grundstruktur, wie sie sich hier darbietet. Sie sehen sofort, das ist eine neue Struktur. Hier haben wir etwas, was es in den 60er und 70er Jahren nicht gegeben hätte. Nicht nur die Symmetrie, die eben sofort auffällt in der Grundstruktur, sondern vor allen Dingen auch die Bildung geschlossener Räume. Nicht nur durch die abgewinkelten Bauformen, sondern vor allen Dingen auch diese Eckblocks, die tatsächlich wieder halbgeschlossene und fast ganz geschlossene Wohnhöfe schaffen, nicht streng und garantiert auch so, dass auf jeden Fall der Zugang gewährleistet ist, aber so, dass die Räume wieder eine klare Form haben, eine gepasste Form haben, so was Spur in der Nephalogie Symmetrie und die das ist eine Art Leitung sozusagen des Beschauers zu den Gebäuden erfolgt. Andererseits haben wir wieder das Prinzip der Moderne, freie Baukörper, vollkommen autonom, auf den ersten Blick ohne jede Beziehung zueinander, im offenen Raum. Das heißt, der Raum fließt, ist nicht fest, hat keine Form, sondern nur die Bauten haben Form und es wird reagiert die Spannung zwischen Flach und Hochbau. Hier haben wir keine Spannung zwischen Flach und Hochbau, es ist ein relativ einheitlicher Draufpegel, bis auf die gesellschaftlichen Einrichtungen, die dann in dem Fall sehr bedeutungsvoll, diese Kindereinrichtungen in der Achse abgebaut sind. Das ist das Neue, das wir uns so will, Postmoderne in der Architektur und im Städtebau der 80er Jahre. Das zeigt sich hier so bemerkenswert. Und wie gesagt, es sind Berliner Architekten und Städtebauer, aber denen waren für jeden Bezirk, der beteiligt war, immer ein Architekt und Städtebauer zugeordnet. Und die Architektur ist auch sozusagen bezirkstypisch. Hier in dem Fall ist es Gerhard Richard für den Bezirk Rostock. Und dann für den Bauteil, der sich anschließt, hier in Richtung fünftes Wohngebiet, also in dem Fall rechts, Traute oder Gertraude, in Wirklichkeit Katzioch, als Schriftstellerin, wie eine Frau, und Günter Gester für Neubrandenburg. Sie merken, dass diese Differenzierung ist durch die Namen der Architekten auch bedingt. Das ist nicht ganz was Neues gewesen. Schon 80 bis 84 ist in Berlin das Wohngebiet Kaulsdorf Nord ein ganz sozusagen Vorläufer von Hellersdorf, gebaut worden, an einem recht günstigen Standort in Karlsdorf bekanntermaßen. Und dort waren die Berliner Architekten auch beteiligt, aber unter Leitung dreier Frauen, bemerkenswerterweise für die städtebauliche Grundkonzeption: Ute Baumer für den Bezirk Rostock, Iris Grund, die bekannte Stadtarchitektin von Neubrandenburg, und Frau Decazio für Berlin. Sie sehen, auch hier sind interessante Versuche erkennbar als Parallele, dass Gebäude auszugleichen. Auch heute lohnt sich da noch ein Besuch. Und hier sind wir jetzt in Wunschenhausen wieder. Das ist die Martenzeile im ersten Wohngebiet. Also ein Blick aus dem Inneren des Wohngebietes über diesen Verbinder mit den beiden Doppelfenstern. Das ist ganz typisch für die BBS 70 in Berlin. Und auf der Linksseite einer von den typischen BBS 70 Blocks der rationalisierten Bauserie von 6 Geschossen. Die Wohngebiete 1 und 3 sind im Wesentlichen Berliner Wohngebiete mit den Berlin-typischen Besonderheiten. Die Berliner BBS 70 ist Anfang der 70er Jahre entwickelt und ab 74, 75 im Wohngebiet Leninallee, Ho Chi Minh Straße. Das sozusagen den Auftakt, wenn man so will, die Probestrecke, wie man es nennen, den Startschuss sozusagen für Marzahn darstellte, auch von unseren Größendimensionen her. Und dort wurde auch der erste Block der elfgeschossigen BBS 70 gebaut. In Berlin wollte man immer hoch hinaus. Seit der Stalinallee war die Vorstellung, man muss hier höher bauen und vor allem quantitativ das alte übertreffen. 8 bis 10 Elfgeschosse waren immer das Ideal. Die Grundrauf, deshalb wurden so viele auch Hochhäuser hier gebaut. Das sind ja alles Hochhäuser, die sind auch langgezogen. Und der kleinere Wohnungsbau von 5, 6 Geschossen wurde in Berlin immer etwas seit den 70er Jahren etwas vernachlässigt, sagen wir mal so, im Unterschied zu anderen Bezirken. Hier haben wir eine typische Situation für Hohenschönhausen. Nicht so sehr typisch durch die Architektur, sondern durch die Details. Das dritte Element sind die Kindereinrichtungen, dreigeschossig, was nicht schön ist für die Kleinen und auch für die großen Betreuerinnen, Betreuer, aber aus ökonomischen Gründen. Denn es gab eine zentrale Vorgabe. 70% der Bebauung mussten elfgeschossig sein. Das war jetzt nicht nur der Berliner Ehrgeiz hochzubauen, sondern auch eine ökonomische Vorgabe und 300 Einwohner auf den Hektar waren unterzubringen. Das waren so die ganzen rigiden ökonomischen Direktiven, wie es immer so schön hieß, in der DDR, die man auf den Punkt bringen kann, dass hier niedriger Aufwand mit hoher Effektivität verwechselt wurde. Das heißt, und das passiert ja heutigen Wirtschaftlern auch noch, wenn man zu wenig Geld hat, um die gestellten Ziele zu erreichen, dann wird am Produkt gespart, wird also ein schlechteres Produkt hergestellt, ein 6-Geschosser, da muss man eben ein bisschen bis zum 6. Geschoss dann eben entsprechend mehr laufen, und es wird am Produkt gespart, anstatt wirklich effektiv zu machen, nämlich für weniger Geld das gleiche Produkt und für weniger das gleiche Geld besser das herzustellen, wo dann wirklich die Effektivität da ist. Dieses Problem der Ökonomie, was bis heute virulent ist, wurde in der DDR, das wissen Sie wahrscheinlich alle, bis zum Exzess durchstrukturiert, und Hohenschönhausen ist in der Hinsicht das am meisten durchökonomisierte Wohngebiet. Auch gegenüber Marzahn, wo die Bebauung noch aufgelockerter war, ist sie sehr geschlossen hier im ersten bis dritten Wohngebiet. Und bemerkenswerterweise kam die Abkehr von diesen hochgeschlossigen Bauten in den anderen Bezirken stärker als in Berlin, denn im vierten Wohngebiet bekanntermaßen haben wir immer noch diese Grundstrukturen, wenngleich etwas umgeben von 5 bis 6 geschossierten Bauten. Das Ganze, das wird uns jetzt begleiten, weiter ist die Farbgestaltung etwas eigentlich irrational, denn man würde lässt sich nicht begründen, warum im Erdgeschoss in dem Fall und auch im zweiten Geschoss, wo wir mal wechselnd Farbstreifen die Fassade überziehen und ansonsten nur flächige Effekte erzielt werden. Irgendwie hatte man die Vorstellung, durch ganz bewusst strukturschaffende, wie soll man sagen, es sind ja eben nicht strukturschaffende, sondern bloß reine Oberflächenvariationen, die Gebäude gliedern zu müssen. Die Grundgliederung ist sonst die der WBR 70, typisch Berlin, stärker plastisch als woanders, nämlich durch Vor- und Rücksprünge gegliedert, während die anderen WBR 70 Bauten oftmals nur einfache Blocks waren. Ist in der Berliner WBR 70 immer mit Vor- und Rücksprüngen gearbeitet worden. Schon ein bisschen interessanter, schon ein bisschen plastischer und die Wohnungen auch ungefähr 3 bis 5 Quadratmeter größer als in den anderen DDR-Bezirken. Ja, natürlich das sowieso. Ja, die ist ja teurer, aber was heißt teurer? Wenn man sich eine günstige Wohnung wünscht und sie haben will und für alle haben will, dann muss man eben diese.
Die Bezirke haben demzufolge, alle die hier waren, haben billiger bauen müssen, damit sie das ausgleichen. Die haben nämlich ein Normativ für die Gebäude, die sie hier errichten, für das im Bezirk gehabt und mussten das Normativ im Durchschnitt bringen. Was hier mehr gebaut wurde, wurde da weniger.
Irgend sowas. Ja, achso, das ist aber kein Normativ, sondern eine Zuweisung in dem Fall
gewesen. Das war die 63,2 pro Wohnung.
Ja, ja, Berlin. Gut,
das wäre ja. Genau, 63,2000
Mark. Achso,
eine Wohnung im Komplex.
Quadratmeter-mäßig, ja?
Nein, die Quadratmeter, darum ging es ja nicht. Die Quadratmeterzahl war ungefähr 57 Quadratmeter für alle Wohnungen durchschnittlich. Wo Sie merken, das klemmt für eine Freiraumwohnung schon, ja. Und die größeren mussten sozusagen durch kleinere Wohnungen ausgeglichen werden. Und in Berlin waren es tendenziell 61 und 63 Quadratmeter, was schon eine kleine Kammer mehr bedeutet und damit etwas mehr Wohnkomfort. Also optimal wären ungefähr so 65 bis 66 Durchschnittsgröße gewesen für ein anständiges Wohnen. Ja. Okay, ein altes Farbbild, Sie sehen deutlich, was es für Wasser hat, aber es ging nicht anders. Ein Propagandabild, wenn man so will, der OBG von 92, das den fertigen Zustand zeigt und den Poolen hier. Mir ist wichtig zu zeigen, ist einerseits erstmal die Massive im dritten Wohngebiet mit den Hochhäusern, diesen typischen Farbstreifen, die wir noch sehen werden, dann die Hochhäuser nach dem Typ Themenpark, hier sehr repräsentativ, extra für den Themenpark entwickelt. Ein alter Ehrgeiz der Berliner Wohnungsbauer, ein schöneres und interessanteres Wohnhaus zu haben als die Eltern, die auch schon sehr hoch waren. Man hat die vorhandene Taktstraße sozusagen modernisiert ästhetisch. Architekt war Sachse, ein sehr bedeutender Sachse, aber es war Manfred Zumpe, der auch seine persönlichen Stile, vor allem mit diesem Dreiecksläufchen hier im Haus zu sehen, auch überall umgesetzt hat. Vielleicht haben Sie mal von dem Zwölfeckhaus in Ottendorf und Kriller gehört. Typischer Zirpe und bemerkenswert, wie er seinen persönlichen Stil in seinen Bau durchsetzen konnte und natürlich keineswegs typisch für den durchschnittlichen DDR-Architekten, aber er war eben kein durchschnittlicher Architekt. Udo Pomeranz war der Architekt, der das dann baubar gemacht hat und es wurde hier als Kontrast eingesetzt. Auf diesem Bild, dieser, sage ich, Propaganda, wirkt das Ganze unglaublich geschlossen und zugleich weiträumig. In Wirklichkeit hat es diese Größe nur durch das Auge der Kamera. Aber, was schon wichtig war, ein bedeutender Gartenarchitekt aus Eckhard Steffke hat hier versucht, das Beste rauszuholen in der Gewändemodellierung und hat offensichtlich auch einige Freistellungen von Grünflächen innerhalb des Wohngebietes erreicht. Aber erst im Wesentlichen in den 90er Jahren ausgeführt. Heute ist das ja auch sehr viel grüner geworden. Das war der Zustand desselben Gebietes, etwas nach Norden verschwenkt. Ja, wir sind hier in der 6. Straße, hier sind wir. Ja, das ist der ursprüngliche Zustand. Das ist einer von zwei Artikeln, der von 1988 in der Zeitschrift Architektur der DDR, die das Wohngebiet vorstellt. Und das war der Zustand damals. Also ein starker Kontrast zwischen der Naturform und diesen etwas abgestorbenen Bäumen und den markanten Farbgestaltungen an der Zingster Straße. Gehen wir mal ein bisschen. Ne? Das sind Hochbauarbeiten an der Zingster Straße, das einzige Baustellenfoto von 85. Da waren die Bauten größtenteils schon fertig, da wurde die Straße angelegt. Typisch für Hohenschönhausen. Was unterscheidet Hohenschönhausen von allen anderen Berliner Wohngebieten? Wir haben es einige Momente schon genannt. Die besonders geschlossene Bebauung, die den Übergang zur geschlossenen Bebauung überhaupt vollzieht. Die hohe Bebauung, die sehr ökonomische, sehr geschlossene, sehr dichte Bebauung. Und eines der Momente, die heute kaum noch zu sehen sind, die spezielle Farbgestaltung der und Oberflächengestaltung der Wohnblocks. Hier, wie gesagt, die typische Berliner WBS 70 mit 11 Geschossen, Vor- und Rücksprünge. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer der Autor ist. Das ist ein Problem. Die Städtebauer sagen immer ganz genau, wer für die Stadttechnik, wer für die Grüngestaltung zuständig ist, für die Verkehrsplanung. Aber die Architektur kommt dann oftmals ein bisschen zu kurz. Ich glaube, ich muss da kapitulieren in dem Fall. Richtig. Wir haben im ersten bis dritten Wohngebiet eine Grundkonzeption. Die Straßen, die im Wesentlichen in Nordwest-Südost-Richtung gehen entlang der Bahn, also die langgestreckte Form einer Zickstraße, sind im Wesentlichen in Rottönen abwechselnd mit Grau gestaltet und dann mit Streifen von hellerer Tönung. Hier wird einfach unterfärbt mit Eisenoxid gefärbt. Hier wird bloß roter Porsplitt aufgetragen, dann wird es heller. Ja, grauer Platten, rötlichere Platten und dann durch Bänder in weißer und in brauner, dunkelbrauner Keramik, in einer Fliesenform. Sie sehen hier zum Beispiel, das ist dunkle Keramik auf Rot. Ja, hier ist weiße Keramik auf etwas hellerem Rot. Das ist eine gewisse Raffinesse, die durchaus zu würdigen ist und die es auch noch begegnen wird. Das ist eine Struktur, die gegenläufige Struktur, wo es in Richtung Nordosten, Südwesten geht, das heißt entlang der Falkenseer Chaussee waren die Blocks im Grund und Gelb. Gelb und Grau. Und dann gab es dunkle Bänder, die mit leuchtend gelber, sehr aggressiv gelber Keramik ausgeführt waren. Also ein kontrastierendes Moment, wir werden das auch noch sehen. Diese Grundstruktur wird am Ende des Vortrags hier besonders behandelt werden. Ich deute sie nur mal an, weil sie ohnehin zuerst auffällt. Ganz anders die Struktur, auch die Farbgestaltung in den Rostocker Gebieten, der Wirkungskomplex 6 und 5. Rostocker Gebiet, hier haben wir das erste Wohnhäuser Erntefest von 87. Da war alles fertig im Wesentlichen, bis auf den Baukomplex 4, der von den Berlinern selbst gebaut wurde. Auf dieser Seite und man sieht hier die besondere Struktur, die räumliche Akzentuierung und diese merkwürdig geschwungenen Loggia-Brüstungen, die kleinen Loggien, die Wohnungen etwas kleinteiliger, aber eben umso reizvoller durch die Knicks der Blocks akzentuiert und durch die Eingänge und hier auch so mit dunkelgrünen gegen braunroten Fliesen, die ein bisschen imitierend an die gotisierende Tradition, gotische Tradition der Küstenstädte erinnern soll. Das ist ja zweifelhaft, weil die Tafelbauweise nur mit flächigen Elementen arbeitet und mit geschlossenen Flächen. Es ist ein bisschen schwierig, weil es doch eigentlich gotisches Skelettbausystem ist. Aber wollen wir jetzt nicht mäkeln, es ist zumindest eine sehr strukturell sehr interessante Gruppierung. Im Hintergrund sehr einfache Ecklösung von den Schwerinern, die nun wieder die Besonderheit hatten, dass ihre Oberflächen, die Struktur nicht, das sind Tafelbauten wie die anderen auch, aber die Oberflächen aus relativ dicken Gasbetonelementen bestanden, die von einem Werk in Pritzwalk produziert wurden. Massenausstoß, der ganze Bezirk war damit bestimmt, die sich auch relativ leicht transportieren, weil die Dinger sehr leicht sind und gute Wärmedämmung haben. Das ist eine Besonderheit von den Schwerinern und verbunden damit eine relativ primitive Architektur. Beispiel, das Bild danke ich an Herrn Kurt hier, der es selbst geschossen hat. Es gab eine große Überlegung, wo ist das jetzt nun eigentlich? Eins auf jeden Fall klar, in dieser Form nur in dem Rostocker Bereich denkbar, auch mit einem kleinen Fusch. Hier zum Beispiel wurde die hier durchaus vorhandene Klinkerplatte vergessen. Die Fassadenkultur in Nazareth ist ja ambivalent. Und die Qualität der Bauausführung auch. Einerseits eine Verfeinerung, andererseits eine Primitivierung in vielen Fällen. Es hat eine Weile gedauert, bis wir rausbekommen haben, wo das ist. Das ist das fünfte Wohngebiet näher zur Falkenberger Chaussee hin. Und im Hintergrund sieht man einen von diesen merkwürdigen Streifen, die Wohngebiete bearbeiten und einen S-Bahn-Zug am Bahnhof Hohenschönhausen. Also auch hier ist das Foto, das ist vom Anfang der 90er Jahre, da ist das Grün schon etwas hochgewachsen. Und es bildet sich durchaus eigenständige Raumbereiche aus. Auch hier kann man das erkennen. Das Foto ist nicht besonders, aber das ist mir wichtig, es zu zeigen. Denn das Wohngebiet und auch die ganze DDR-Architektur besteht nun wirklich nicht bloß aus der sogenannten Platte. Zu Platte ist Platte ein sehr flacher Ausdruck, eine Art Architektur-Pegida. man spricht unter Fachleuten wirklich von Tafelbauweise, und das ist auch der seriöse Ausdruck. Hier haben wir ein Beispiel für eine massierte Wirkung von Tafelbauweise im Kontrast zur Skelettbauweise, die für die großen Räume, zum Beispiel einer Kaufhalle, einer Gaststätte, auch absolut notwendig war. Es war sehr schwierig, mit diesen kleinen Quadraten, die durch die Räume, die durch die Plattenbauweise gebildet werden konnten, in dem Fall ein Quadrat von 6x6 Metern maximal, überhaupt eine Funktion zu gestalten, die von den kleinen Pavillon hinausging. Kleinere Pavillons konnte man damit machen, aber eigentlich wurden auch gemacht, zum Beispiel im 6-Bund-Gebiet, aber die großen Bauten brauchten ein Skelett. Und dafür war eigentlich schon eine Bauweise auch sehr ästhetisch ansprechend da, nämlich die SK Berlin, speziell für die Hauptstadt entwickelt, und zwar Mitte der 60er Jahre, Anfang 63, 64 ungefähr. Und diese wurde bis zum Ende in einem eigenen Plattenwerk hergestellt, mit sehr hoher Qualität der Oberflächen und anständiger architektonischer Durchbildung. Dafür sorgten die Architekten des VEB IHB Ingenieurhochbau. Das heißt, für den Wirtschaftsbau gab es einen eigenen großen Laden. Auch die Bezirke versuchten, sich sowas in einem Gesellschaftsbaubetrieb zu machen, aber meistens musste der Gesellschaftsbau vom BWK oder von einem kleinen Hochbaukombinat übernommen werden, und das Ergebnis war auch entsprechend. In Berlin wurde etwas großzügiger herangegangen, und das IHB war eigentlich auch für die ganzen großen Bauten bis hin am Ende zur Friedrichstraße im Grunde dafür zuständig, solange nicht andere ausländische oder andere Bezirke dazu herangezogen wurden. Hier auch großzügig angelegt und vor allem auch zeitlich angelegt, wir werden es noch sehen. Es war mir wichtig zu zeigen, dass die wichtigen Gesellschaftsbauten nicht nur aus dem Handelshaus bestehen und auch nicht nur aus dem Bereich um die in Nürnberg. Hier ist das die Gaststätte Malchauer Aue. Wer zu den Erstbeziehungen gehört, wird sich noch erinnern, denn der Boden ist ja noch da, aber ansonsten war das Ganze auch so ein starker Kontrast zu den Blocks dahinter, aber harmonisch abgezogen auf die nämlich gelb gestalteten großen Blocks auf der anderen Seite, ganz in gelb gehalten, und zwar mit Mosaik verkleidet. Wenn man hinten an die Gebäude herangeht, die ja im Wesentlichen auch die alte Hülle haben, bloß verkleidet worden sind und erweitert worden sind, sieht man dieses Gelb als Ton noch. Für diese Gesellschaftsbauten war zuständig Wolf Rüdiger Eisentraut und seine Mitarbeiter. Er hatte immer die Oberaufsicht, und die Mitarbeiter führten dann die Bauten aus und detaillierten sie, wobei er immer die Oberleitung hatte. Dafür ist er hier persönlich zuständig gewesen, genauso wie für das Handelshaus. Ich hatte den Eindruck, dass ihm dieser Bau besonders am Herzen lag. Ich sage Ihnen eins, es war gar nicht so einfach, die Gaststätte derart zu verändern, dass die Fassade hinter die Konstruktion zurückgesetzt wurde. Das bedeutete nämlich eine Verschwendung von Raum. Sieht natürlich sehr großzügiger aus, und im Hochsommer weiß man das zu schätzen, wenn man dort sitzt, aber es war halt sehr viel teurer. Er konnte sich das leisten. Als einer der Berliner Architekten war er beauftragt seit den 80er Jahren mit der Neukonzipierung der Gaststätten, nur der Gaststätten erstmal, und hat zum Beispiel mit den Seeterrassen am Seepoplatz in Lichtenberg sehr schöne Beispiele geliefert. Die schönsten sind konsequenterweise schon zerstört. Ich fürchte, dass wir hier ein Problem mit der Auflösung bekommen. Sie müssen sich das dann im Detail vorstellen. Sie könnten es, wie gesagt, im Heft, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, in einem der Hefte der Architektur der DDR von 88 auch durchsehen. Die Grundstruktur ist klar, wir fassen mal alles zusammen, was wir bisher hatten. Der Kern, das ist das Kleine, das ist die Neinsiedlung. Ungefähr hier ist Norden. Die Grundstruktur war vorgegeben sozusagen durch die Blankenberger Chaussee, hier den Krieg in Richtung Blankenberg, das Dorf Wartenberg und den früheren, in der NS-Zeit bereits begonnenen, aber in der DDR-Zeit fertiggestellten ersten Güteraußenring. Hier auch darauf die S-Bahn aufgefädelt, durchaus auch mit der Potenz irgendwann mal weitergeführt zu werden. Die Wohngebiete. Wir sehen, das können Sie vielleicht in der Grafik lesen: Wohngebiet 1, Wohngebiet 2, Wohngebiet 3, von Süd nach Nord. 4, 5 und 6. Das heißt, wir haben ein Wohngebiet, das ein grundsätzliches Problem hat, für jeden heute erkennbar, bloß zwei Übergänge, geteilt durch den Schienenstamm. Kann man sagen, ist in Berlin häufig der Fall, aber nicht schön, weil ein Wohngebiet ist schon besser, wenn man eine homogene Fläche hat. So ist es halt. Die Grundstrukturen des ersten Bereichs, Wohngebiet 1 bis 3, dann die durchaus eigenständigen Strukturen des Monibit 6, das war der Modellabschnitt, den wir sahen, Monibit 5, und das eben leider sehr quantitativ aufgeblähte, obwohl nicht gar nicht uninteressante Monibit 4, wo man sich eventuell ein bisschen an den Rostocker Lösungen orientiert hat, das erst 90 fertig war ungefähr, also ganz spät, aber leider nicht die räumliche Qualität erreichen konnte. Das ist die Grundstruktur. Wir haben nun die Wohnung als Basis des Ganzen mit den Quartierbebauungen, hier den elfgeschossigen Bauernlegen, Quartierbebauungen im Zentrum, die sich hier auch fortsetzt gegenüber. Und nun kommt es auf die Frage, wo ist nun das Wohngebietszentrum? Das Wohngebiets und vor allem auch Stadtbezirkszentrum wird angedeutet, erstmal durch die Hochhäuser, ich hoffe, die war ja noch eins zu planen. Wir sind in hier, das ist die leicht geknickte Gruppe der breiten Hochhäuser an der Zingster Straße und zwei Doppelhochhäuser, alles Typ Taylor Park als Betonung des Verlaufs der Straße und als Markierung des Zentrums. Denn das Zentrum soll eigentlich dieser ganze Bereich sein. Hier war das Kulturzentrum geplant, und ein Saal war in der Mitte, gebogener Form, räumlich sind nicht uninteressant. Das war das eigentliche Kulturzentrum. Und hier war, wenn man so will, das politische Versorgungszentrum untergebracht. Da politisch spielte auch eine Rolle hier, weil ich war noch, weiß nicht, was heute drin ist, war die Kreisleitung der SED. Dann gab es irgendwo auch noch
Bauamt
irgendwas.
Bürgeramt.
Bürgeramt, das ist immer ein bisschen bürgerlicher geworden. Also die Kreisleitung der SED-Typenprojekt übrigens. Die Potsdamer Architekten hatten im Auftrag des Projektierungsbaubetriebes Fundament hieß der Partei, jetzt nämlich einen eigenen Laden, einen Auftrag für ein Typenprojekt einer Kreisleitung. So viele Kreise gab es und viele waren noch unzulänglich in irgendwelchen Baracken untergebracht, oder zumindest in ihren Augen unzulänglich. Und die Partei hat sich dann sozusagen selbst erbaut. Zum Beispiel gibt es in Oranienburg, also in einem Kreisstädt Oranienburg, in Gransee, das ist wohl noch Bezirk Potsdam und so weiter, auch hier. Auch in Hellersdorf gibt es so ein Ding, wo die Partei jetzt saß, in Marzahn weiß ich nicht. Vor allem der Polizei, ich vermute auch Stasi, hier mit drin und dann ein drittes Gebäude, was nicht so ganz klar war. Das wichtigste Bereich, da tut es mir wirklich leid, ich hätte mal einen Ausschnitt machen sollen, war um den Prerower Platz, denn hier sollte das Rathaus entstehen. Zwei kleine Funkhäuser aus dem Bezirk Frankfurt wurde der große Raum eingefasst von den sechsgeschossigen Scheiben. Das Rathaus ging hier in der zurückgesetzten Stelle nicht gerade sehr wirkungsvoll und die davor gelagerten Gesellschaftsbau. Das sehen wir uns aber mit sehr viel schöneren Bildern an. Aus einer Propagandabroschüre der DDR von 89, das Handelshaus und dahinter, der kleinere Turm nämlich, die Bibliothek an der Segers. Das Handelshaus selbst als Auftakt des Eingangs- und Stadtzentrum und die, glaube ich, damals sind die etwas intelligentere Lösung mit einer Straßenbahnlinie zur Zingster Straße und einer anderen in das Wohngebiet. Ja, das wäre vielleicht nochmal zu überlegen, ob das irgendwie so machen sollte. Dahinter an dem gescannten Gebäude auch da erkennen die Post, die dann bemerkenswerterweise nochmal von am Bahnhof, Bottenberg gebaut worden ist. Obwohl hier eben für das Bezirkszentrum schon was Besonderes war. Das heißt, wir haben hier eine relativ großzügige Ausstattung an Räumen, an gesellschaftlichen Räumen, die aber nicht selbstverständlich war. Hier kommt die Eigenart der Architekten ins Spiel. Bei den Wohnbauten trifft sich die nur, die sieht man besonders interessant, an den Gelbbauten, nicht? Also hier sind die Roten sozusagen, hier die Gelben. Da war das im Wesentlichen auf die Variation der Oberfläche beschränkt. Aber hier konnten Eisenkraut und seine Leute etwas Neues machen. Ursprünglich waren da zwei Kaufhallen vorgesehen. Eine für Lebensmittel und eine für Industriekraut, nach einem Typenprojekt, nebeneinander hergestellt. So eine schöne, langweilige sind Betrieb. Dann haben sie festgestellt, man kann ungefähr 20% sparen, wenn man die verdoppelt. Und vor allen Dingen für ein Skelettsystem, mit dem man sowohl ein als auch mehrgeschossige gebauten System her bauen kann, war das kein Problem. Und sie haben architektonisch viel draus gemacht. Wir werden zum Abschluss noch das sehen. Entscheidend ist zwei Geschosse, etwas städtischer Architektur, die diese Ecke sehr markant betont. Und trotzdem sieht es jeder, dass es ein Montagebau ist. Vielleicht mal stellen wir das Bauwerk mal vor von der anderen Seite, eine wunderbare Aufnahme, die jetzt wirklich nur gerastert ist wegen der Darstellung an sich, eine großartige Aufnahme mit einer großen Plattenkamera hergestellt oder ein großer Rollbildfilm, also wunderbar. Das ist der Originalzustand, vorn das andererseits von der Seite, dahinter die Segas-Bibliothek, die sogenannten Funktionsunterlagen, also Ladenvorbauten an den Geschäften. Dieser Block konnte zusätzlich gebaut werden, das fällt auch etwas gestalterisch aus dem Rahmen heraus, mit diesen Vorbauten, weil die Fläche, die ursprünglich für die beiden Blocks vorgesehen war, hier durch das, die Leute im Einsatz eingespart werden konnten.
Ach so.
Ja, deshalb sieht ja auch ein bisschen anders aus. Und dann die Post. Ja, selbst geschrieben, Eintraut, in der Architektur der DDR 86. Ja, zwar konnte die Post nicht ganz in den gesamten Ensemble eingebaut werden, in das gesamte Ensemble eingefügt werden, gestalterisch, aber eine Konstellation mit dem Architekten, den Namen nennt er leider nicht, konnte wenigstens gestalterische Widersprüche ausschließen. Es war nach wie vor ein hoher Anspruch an das Bauen im Ensemble. Das heißt nicht um ein Vordrängen innerhalb eines vorhandenen Zusammenhangs, sondern um ein Einfügen in denselben. Und zwar nicht, indem man das genauso langweilig macht wie der Nachbau, sondern indem man eigene Akzente setzt, aber zugleich die Bebauungsstruktur aufnimmt und überhöht. Das ist das, was die Leute um Eisenkraut, in dem Fall Michael Götz und Heide Rose Christen, 83 bis 85 erbaut, das Wohnhaus dahinter später, also die Aufnahme ist von Anfang der 90er Jahre. Entscheidend ist, dass man mit typisierten Konstruktionen zu tun hatte, das heißt Pfeiler und Platten, diese aber variieren konnte, sodass man auch aus typisierten Elementen individuelle Architektur machen konnte. Meist allerdings weiterhin gebunden an den rechten Winkel. Wie gesagt, ich weiß nicht den Architekten der Post. Entscheidend ist der Gedanke, dass hier ungefähr das höher geführt, das Rathaus entstanden wäre, vorne ein Kino und dann sich die Bauten fortgesetzt hätten. Ja, das ist nochmal eine von derselben Qualität geprägte Aufnahme. Sehr schön die räumliche Differenzierung hier mit einem Zwischenbau zwischen dem Handelshaus und dem Bibliothekskomplex. Dahinter der Platz, dessen sozusagen Abschluss Ihnen hier noch fehlt, nämlich das geplante Bezirksrathaus und dann hier das Kino. Das ist die Poliklinik und dahinter, dazu gehört die Apotheke, kaum zu erkennen. Und das Bemerkenswerteste ist dieser Bau des institutioneller Bildung. Ich habe es nicht mit Sicherheit, aber wahrscheinlich weil der Architekt Günter Stahn, der auch das Nikolai-Viertel gemacht hat. Und der interessante Architekt, von dessen Bauten auf jeden Fall der Pionierpalast in der Wuhlheide der schönste und auch wohl interessanteste ist, was man vom Nikolai-Viertel. Na gut, es ist zumindest nicht so umstritten, sag ich mal so, vorsichtig. Hier hat er in den letzten Jahren der DDR ein sehr interessantes Ensemble geschaffen, in Grau, Braun und sehr stark in Gelb akzentuiert, eine sehr interessante Gruppierung, auch unter Verwendung von Typenelementen, von der nichts übrig geblieben ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das eine ziemlich barbarische Angelegenheit war, mit einem Bau, der ungefähr 6 Jahre alt war, umzugehen. Offensichtlich glaubte man sich, das leisten zu können. Ich sage nur ein Beispiel, in dem Fall, da kann man wirklich bitter werden, weil es wurde ein Gymnasium geplant, ein Gymnasium für Kinder besserer Leute. Nun kann man mir nicht erzählen, dass man aus einem Institut für Lehrerbildung nicht ein wunderbares Gymnasium machen kann. Trotzdem musste das Gebäude abgerissen werden, für einen wirklich traumhaft schönen Supermarkt, genauso wie das Handelhaus im Vordergrund. Und das Gymnasium wurde dahinter gebaut in Form einer, des modernisierten Berliner Mauer, könnte man so sagen, mit ein paar Glaselementen. Es ist nicht ganz einfach, dort einigermaßen sachlich zu beschreiben zu bleiben an der Stelle. Hier war eben der Versuch, ein neues Bezirkszentrum zu schaffen, was sicherlich an der relativ primitiven Architektur der Umgebung ein Problem hatte, aber zumindest gestalterisch durchaus vom Einsatz zeugt. Handelshaus. Gehen wir nochmal ins Detail. Handelshaus hieß es mit 2H. Wir haben noch die 2Hs, man kann das kaum erkennen. Das sind 2Hs, die ähnlich wie bei ABBA, ne? A, B, umgekehrtes B, A, zusammengesetzt worden sind. und die dann oben in der Struktur wieder aufkamen. Ich habe ehrlich gesagt selbst Herrn Professor Eisenhower bearbeitet und er hat das dann zugegeben, dass diese plastische Form diese Bedeutung haben sollte. So eine Art Pop-Architektur zugleich mit postmodernen Formen spielt, aber ganz klar keinen Bogen darstellend. Denn die Postmoderne ist ja dadurch geprägt, dass man zwar historische Formen wieder haben will, aber eigentlich ganz genau weiß, dass man sie nicht einfach nachbauen kann. Und man versucht es halt trotzdem, das ist dann die Postmoderne. Das ist insofern hier der Eingang, sehr schön, sehr einfach, auch farblich sehr eindrucksvoll gegliedert. Das war es mir wichtig, das in Detail nochmal zu zeigen. Das Handelshaus. Ich schließe jetzt mal die Betrachtung der Gebiete ab. Ein bisschen ungerecht gegenüber dem Boni D4, wo ich gar nichts gezeigt habe, und den anderen Gebieten, weil das sicherlich nicht die uninteressantesten Gebiete von Hohenschönhausen sind. Aber das ist der erste Eindruck von Hohenschönhausen, der sich mir geboten hat, als ich als junger Schnösel 87 hier zum ersten Mal war. Und ich lese ihn jetzt mal bis unter Verzicht auf die Einleitung, die vier allgemeinen, heute nicht mehr so ganz aktuell, was Zeugs bietet. Ich lese Ihnen mal vor den Text von 87, mal sozusagen, der meine erste einigermaßen schockierte Begegnung mit Hohenschönhausen schildert, unter dem wunderschönen Titel Brutalität und Harmonie. In Berlin haben seit zwei Jahrzehnten Planer und Bauleute im Zentrum, vor allem aber im Ostraum der Stadt, eine neue Wirklichkeit geschaffen. Entschuldigung. Die alte Harmonie ist gestört, die Dominanz der Gründerzeit Proportionen, und es ist so, als könnte das geistige Berlin die Neubaumassive im Zentrum und in den Osten hinein nicht annehmen, als Grenze ist ein Teil der Wirklichkeit Berlin aus. Das scheint ein wenig Angst und Flucht vor dem neu erstellten Wirklichkeit zu sein. Ein romantisch-harmonisches Gründerzeitbild der Stadt, diese Vorstellung wäre zerstört. Die neuen Räume bieten fast nichts Intimes, Gemütliches und müssen für einen Berliner schon aus bevölkerungspolitischen Gründen etwas Fremdes haben. Es scheint sich aber auch ein wenig geschichtliche Sentimentalität, die nicht nur von außen kommt, eingeschlichen zu haben. Dieses aber natürlich edler als die nostalgisch völlig unberlinische Gegenwartsflucht, die den historischen Kitsch im Zentrum hervorbrachte. Also das Nikolai Viertel unter anderem. Irgendwann wird Berlin die Wirkung dieser Hochhausmauern, der kantigen Turmhäuser, der steilen Schuttberge an der Wuhle, dieser weiträumigen Dimensionen erkennen, wird diese Räume als berlinisch annehmen, so wie es immer das Fremdneue, chaotisch-hektische, Zerstörende angenommen hat. Sind sie nicht sehr berlinisch? Diese harten, uneleganten Linien, die unvermittelt in den hier so herrschenden Himmel ragen, die kleinlich bebauten Flächen durchbrechen? Von der Straßenkreuzung in Altschönhausen aus, wo die Dorfkirche neben einem Hochhaus steht, kommen im Norden die ersten fahlen Hochhäuser über den Horizont. Es ist noch keine Ordnung erkennbar. Man sieht nichts von den harten Strukturen, die hinter der Kleingartenfläche beginnen, bestimmt durch die Gesetze der Ökonomie. In glatter Fahrt der Straßenbahn erscheinen rechts die ersten Sechsgeschosse, es geht jetzt um das erste Wohngebiet, ganz in warmen, angenehmen Farben gehalten, hellgelb, blassrot, weiß in Streifen. Sie stehen hart an der Trasse, zwei rote Querblocks, das waren Feierabendheime, dann öffnet sich der Raum vor einem Elfgeschosser. Gleichfalls blass und rot zeigt sich das Bereichszentrum Mühlengrund in ganz ähnlichen Farben. In der Mitte dreht sich ein kleines eisernes Wasserrad, um die Benennung zu begründen. Es geht weiter. Die Straße schließt sich links mit denselben Blocks. Plötzlich springen sie zurück. Der Querbereich der Hauptstraße, der Falkenberger Chaussee, tut sich auf. Vor dem Aussteigen wird das Hauptzentrum erfassbar, dahinter zurücktretende hohe gelbliche Scheiben. Im Vordergrund ist das Handelshaus, im Hintergrund führt die Falkenberger Chaussee über die Brückenauffahrt in den jenseits der S-Bahn-Trasse liegenden Teil des Baugebiets. Das Handelshaus mit seiner zurückspringenden oberen Terrasse, den weiß-roten Bogenornamenten auf den Betonstreifen über den Fenstern und in weißen Stützen beherrscht das Bild. Das haben wir gesehen. Dann fällt der Blick über die Chaussee hinweg auf den flankierenden hohen Block. Der Elfgeschosser ist fast 200 Meter lang und ganz fahlgelb. Rhythmisch springen Teile mit den Treppenhäusern und Blindflächen vor den Fahrstühlen vor und zurück zwischen den Fensterflächen. Waagerechte Bänder aus dunkelbrauner und stark gelber Keramik, stimmt nicht ganz, es ist dunkelgrauer Split, dunkelschwarz eingefärbt und hellgelbe Keramik, flattern über Flächen und Vorsprünge, senken sich, erscheinen und verschwinden an den Giebeln. Die ganze Scheibe steht und flimmert in den leisen Bewegungen der Fassade der Bänder in der Luft. Alle Blocks am Hauptbereich an der Falkenberger Chaussee sind gelblich eingefärbt mit braungelben Bändern. Entlang der Straßenbahn führt die Zingster Straße starr nach Nordwesten als Hauptstraße des ersten Wohngebiets. Der rechte Winkel herrscht in diesem Bereich und die Elfgeschosser bilden hart an der Straße geschlossene Massive. Sie sind alle ochsenblutrot mit Kachelstreifen in weiß und dunkelbraun. Diese gehen auch über die Balkonbrüstung auf der Ostseite. Hier rechts geht der Blick über einen halben Kilometer, über einen halben Meter lang über die elfgeschossige Front. Sie ist nur dreimal durch schmale Seitenstraßen unterbrochen, hinter denen eine Scheibe quer etwas vorspringt. Die Front wirkt wie ein einziger roter Block, der in der Westsonne leuchtet und über den die weißen Bänder mit ihren braunen Schatten flattern. Auf der anderen Seite stehen nach kurzem Block mit dunkler, glatter Schattenseite hart an der Straße vier Punkthäuser vom Typ Thälmann-Park hintereinander. Starr ragen sie auf, 18-geschossig, schräg zur Straße, winklig gegliedert, ganz graubraun mit braun eloxierten Fenstern. Die riesigen, kahlen Wände, stur hintereinander gestaffelt, werden durch die kleinen quadratischen Fenster nicht aufgelockert. Eng und starr begrenzt von diesen hohen Wänden führt die Zingsterstraße mit aggressiver Wucht ins Moor. Leicht übertrieben. Hinter den letzten 11 und 6 Geschossern beginnt schon die sumpfige Schilffläche um den Malchower See, die später ein Erholungspark werden soll. Auch in einem Wohnhof rechter Hand und links hinter den Punkthäusern sind kleine Sumpfteiche von Weiden und Gestrüpp umgeben. Das Wohngebiet steht mit seinen hellen Massen wie auf einer ins Sumpfland vorgeschobenen Fläche. An der Zingsterstraße ist man noch nicht im Innern des Gebiets. Nach rechts in einer der schmalen Straßen abbiegend, kommt man in die parallele Ahrenshofer Straße. Auf dem Weg rechts zwischen den überragenden Scheiben wächst die Bedrängnis. Die Menschen verlieren sich zwischen diesen steilen Wänden. Farbe und Gestaltung herrschen. Durch Farbgliederung entstehen proportional gute Höhenzonen. Gelbliche und graue Plattenbänder, dunkelgrüne und weiße Kachelstreifen steigen auf und ab, beleben die starren Flächen etwas, erzeugen ganz leichte Bewegungen. Die Farben wirken angenehm, natürlich, harmonisch, überlegt. Doch in dieser Innenstraße, an beiden Enden von Häusermauern begrenzt, ohne Ausblick, starr und gerade geführt, an der die Scheiben vorspringen und zurücktreten, verstärken die angenehmen Farben, die Bewegungen der Streifen, die ganze harmonische Gestaltung, nur den Eindruck der perfekten Beherrschung der Menschen durch die Baumassen. Diese Harmonie ist aggressiv. Mit den Riesenbauten, neben denen Menschen und Autos verloren wirken, deren Fußbereich von grünen Bäumen nur umspielt, verhüllt werden kann. Bei diesen maßlosen Maßen führt die neue Doktrin von geschlossenen Raum. Zusammengehen mit einem Baulandökonomismus ohne menschliches Maß zu einem Terror des Raums. Am Grunde dieser Schlucht gehend, am Ende der hohen Höfe, in der staubtrockenen Luft des grau-gelblichen Betons wird spürbar. Zwischen diesen Wänden, auf diesen Straßen, kann es kalt sein oder heiß, niemals warm. Das weiche, dunkle Grün wird die Trockenheit und Härte nicht besiegen. Die Gestaltung, die die Blocks überspielt, wird dem Wohnenden kein Maß geben für seine Bedürfnisse, seine Unverwechselbarkeit. Von der Gestaltungsart, den warmen Farben, den klaren hohen Räumen kann man beeindruckt sein. Aber eins wird man stark spüren. Der Maßstab dieses Wohngebiets ist der der Ökonomie und einer abgehobenen Ästhetik, die sich der Ökonomie anpasst und ihre Brutalität zu harmonisieren versucht. Nicht der Maßstab des Menschen. Das war Juni 87. Damit schließe ich erstmal und setze mich Ihrer Fragen und Ihrer Kritik und Ihren Ergänzungen aus.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hagen. Nochmal Licht an.
Natürlich, ist das Fenster auf.
Ich würde lieber mal hier irgendwie im Zwischenraum stehend etwas zu modulieren. Sie sind sicherlich bereit, jetzt einige Fragen zu beantworten. Vielleicht hat die eine oder die andere eine Nachfrage oder eine andere Meinung oder wie auch immer. Ich bitte Sie, das jetzt kundzutun, wenn Sie möchten.
Die erste Frage, die ich jetzt hätte, wir haben die Neilziedlung sozusagen als Anfang erwähnt, die ja nicht unmittelbar der Anfang der restlichen Planung war, sondern nur eben eine Siedlung in diesem Bereich.
Ja, Vorläufer, Anfang war es
nicht. Für mich die Frage, die Gebiete, die dann bebaut worden sind, gab es dazu schon erste planerische Erschließungen? Also sprich, gab es da schon früher auch Überlegungen, weitere Wohngebiete zu machen und dann hat die DDR das aufgegriffen auf ihre Art und Weise? Oder waren das völlig frei gewählte Flächen, in denen es noch gar keine städtische Planung vorher gegeben hat?
Wenn es sowas gegeben hat, dann weiß ich es nicht. Ich kann nur eins sagen, wie gesagt, ich habe diesen Plan von 47, ich muss Hämmer gewesen sein, Entschuldigung, ich hätte den abbilden können, ich habe den zu Hause, der ist wunderbar. Der erste Berliner Klappplan noch in Friedensqualität gedruckt, der ist zauberhaft von 47 und man sieht, es sind alles Rieselfelder. Das heißt, diese Rieselfelder waren über Jahrzehnte weg in Betrieben, funktionierten ganz gut, sie funktionierten erst dann nicht mehr, als die Chemisierung des Waschens einsetzte und man die Böden nicht mehr verbesserte, sondern vergiftete mit diesem Zeugs. Also ab den Ende 50er, Anfang 60er Jahre. Ich glaube nicht, dass man damals außerhalb der Rieselfelder die Rieselfelder da ablösen wollte. Das wäre die Voraussetzung gewesen. Der ganze Nordraum Berlins, wo es nicht so auf die Menschen ankam, ne, so im Osten und so weiter, waren die Rieselfelder. Und für die Arbeiter kam es auch nicht davon, denn der Geruch war nicht schön. Die Wohnung und Siedlung zwischendurch zu bauen, wo zufällig ein Fleck übrig geblieben war. Und der Dorfmark um Malchow. Aber diese Dorfmark war schon sehr angestrengt von den Rieselfeldern. Ja. Das trifft für fast alle Dörfer zu. Malchow hatte noch einige in Richtung Blankenburg. Blankenburg hatte auch noch ein bisschen, aber es war schon sehr eingeschränkt davon. Auf der einen Seite die Rieselfelder, auf der anderen Seite die Kleingartenanlagen, die ja bis heute noch existieren, vor allem die große Märchenland. Nicht? Das sind ja die einen der größten Berlins überhaupt. Das waren die Strukturelmente und ich sehe keine Planung. Man müsste einfach die generelle Planung bei Speer, die ist ja teilweise ziemlich fantasievoll, da werden ja lauter Achsen durch Berlin gezogen und an den Achsen sollte auch was gebaut werden. Zum Beispiel ist die Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn an einer solchen Achse geplant gewesen, zumindest indirekt, und das ist auch entsprechend monumental gebaut worden. Ja, beim Nazis kam es ja immer darauf an, wie wichtig die Straße war, an der was gebaut wurde. Und Moderne gab es dann bloß hinten in der hinteren Seitenstraße, während vorne das repräsentativ zu sein hatte. Also mir ist es nicht bekannt, es ist auch äußerst unwahrscheinlich. Das heißt, man musste das einfach benutzen, was vorhanden war, und hat es irgendwie angeschlossen. Aber außer, dass man da bloß sechsgeschossig gebaut und in unmittelbarer Nähe der Neilziedler gebaut wurde, wurde kein Versuch, miteinander die zu integrieren. Die Architekten haben immer gesagt, wir passen uns irgendwie an die alte Struktur an, aber das mit 11 Geschossen wäre eigentlich ohnehin absurd.
Danke. Eine Frage ist dazu in diesem Zusammenhang, weil hier eine Dame zu dieser Zusammenhang
war. Also ich wohne ja in der Neilziedlung.
Bitte.
Und ich weiß, dass die Neilziedlung weitergebaut werden sollte.
Aha.
Und zwar als Hufeisen. Durch den Krieg dann abgebrochen wurde. Also nur so, wie sie heute steht, geblieben ist.
Das heißt, es war noch eine Ergänzung dieser gewogenen Struktur geplant. Es
waren auch von der anderen Seite von uns keine Rieselfelder.
Aha.
Da waren nachher alles Obstplantagen. Und vorher war ein Brachland, als ich dahin gezogen bin, 1952.
Ja, das ist schon recht klassisch.
Es zeugt auch davon, dass die eine Straße eine Hausnummer 100 hat. So viele Eingänge gibt es da überhaupt nicht. Das ist die Globeraner Straße.
Aha. Gut, aber zumindest, zumindest sag mal so eine Gesamtplanung für den Bereich, der die A sagt, wir müssen Schluss mit den Rieselfeldern machen als Voraussetzung, die hat es nicht gegeben. Wohl aber eine Erweiterung der Siedlung. Gut, sicherlich. Ja,
bitte
sehr. Da, schön mehr.
Ich habe aber auch weiterhelfen können, nochmal, was die Bebauung betrifft, jetzt hier, war ja nicht Neumünchenhausen wohl das letzte Wohngebiet, was uns noch so. Was Wohnbebauung betrifft, fertiggestellt wurde. Wir haben ja gehört, vieles wurde gar nicht mehr fertiggestellt, was in der Planung war. Also wie jetzt hier diese Sportanlagen, die dann noch irgendwo hinkommen sollen. Das
ja, nicht irgendwo, sondern beispielsweise.
Also diese, so, jetzt gehen wir mal da. Es hört sich jetzt so an, als wenn Marzahn-Hellersdorf noch etwas locker gebaut wurde und jetzt hier unser Neumünchenhausen schon aus ökonomischen Gründen verständlich 300 Einwohner pro Hektar sehr dichte Bebauung hatte. Ist das richtig?
Naja.
Ich frag mal jetzt.
Naja. Ja, es ist schon richtig im Großen und Ganzen.
Marzahn-Hellersdorf, da hat ja einen Rückbau stattgefunden. Mhm. Hier hat ja nur ein Rückbau stattgefunden, irgendwo nach Schule oder Kindergärten, weil nichts mehr da war. Weil doch dieser DDR-Plattenbau, der wird ja ziemlich runtergemacht. Und ich höre das ja auch aus Ihren Geschriebenen von 87, dass Sie da nicht so ganz einverstanden sind. Wie soll ich denn das erklären, dass wir in Neumünchenhausen verdichten wollen? Also, dass wir die Wohnbebauung im Innenhofbereich, ich frage ja von der geschlossenen Bauweise, jetzt verdichten, weil Wohnungsnot herrscht. Die herrschte ja auch in der DDR. Und da wurden eben halt bestimmte Flächen innerstädtisch nicht dringlich nach außen hin verlagert und neu gebaut. Wie soll man das erklären?
Also, ich fange mal von hinten an. Erstens wurde in der DDR in den 80er Jahren, als das Gebiet errichtet, sowohl innerstädtisch, und zwar durch die Bezirke, und zwar sind das 20.000 Wohnungen gewesen, als auch äußerstädtisch gebaut. Nur in dieser Form, nur in Berlin. Sowohl als auch. Es wurde überall verdichtet. Und es wurde meiner Meinung nach so extrem verdichtet. In der Zeit, als dieser Bereich geplant wurde, 39, 80, haben die einen kleinen, Entschuldigung, Rappel bekommen und haben gedacht, wir müssen ökonomischer bauen. Und das hieß immer, wir müssen billiger bauen, wir müssen den Leuten mehr zumuten und dann ist das ökonomischer. Wie gesagt, das hat meiner Meinung nach mit Ökonomie nichts zu tun, wenn man sagt, wir können uns bloß 6 Geschosse statt 5 Geschossen leisten. Oder wir können uns keine Klicksegmente in den Wohnungen leisten. Wir können uns keine 8 Geschosse mehr leisten, weil 11 Geschosse ökonomischer ist, weil da kriegt man mehr Leute auf den Quadratmeter runter. Das hat mit Ökonomie nichts zu tun. Das sind einfach schlichte Einsparungen. Ganz einfach. Ökonomie ist zu sagen, wir bauen den 8 Geschosse und für den Preis von 5 Geschosse oder so. Das ist Ökonomie. Ja? Aber ich würde sagen, dass das arme Hohenschönhausen, zumindest im ersten und dritten Wohnkomplex, in eine Phase eines besonders ökonomistischen Bauens reingeraten ist. Danach kam bekanntermaßen noch Hellersdorf, und in Hellersdorf hat man zumindest in den Bereichen, die nicht von Berlin gebaut worden ist, und das ist ja nach dem Vorbild von nach dem Anregung durch Karlsdorf Nord und dann vor allen Dingen durch die Bereiche 4 bis 5 bis 6 hier in Hohenschönhausen, ja im Wesentlichen von den Bezirken gebaut worden. Weil es so schön war, gleich nochmal, die Bezirke haben gedacht, nun stellen wir die Berliner langsam zufrieden. Nein, es wurde noch immer mehr wurde herangezogen und die Katastrophe passierte dann vor Ort, vor allen Dingen in Leipzig. In Leipzig konnten sich das keineswegs leisten, haben es trotzdem gemacht, aus Parteidisziplin heraus. Wir haben hier eine spezifische Berliner Situation. In den 80er Jahren wollte man diese Hochhäuser nicht mehr haben, zumindest nicht in dieser primitiven Form. Postmoderne hatte so ein Problem mit Hochhäusern, das kann man auch verstehen. Und stattdessen wurde im Wesentlichen 5- bis 6-geschossig gebaut in Hellersdorf. Das ist natürlich auf den ersten Blick unökonomischer, aber auf den zweiten Blick war es sehr viel ökonomischer, weil man nämlich die Treppenhäuser, die Fahrstühle eingespart hat. Nicht? 6 Geschosse, teilweise auch 7 Geschosse ohne Fahrstuhl, viel Vergnügen, kann ich dazu nur sagen. Ja, das ist ein bisschen ein Problem gewesen. Die Ökonomie, die äußerte sich anders. Sie äußerte sich Gott sei Dank nicht mehr in so einer extrem hohen Verdichtung wie 300. Gott, die Wohnungsnot. Die Wohnungsnot heute. Ja, wenn man keine Wohnung baut, kriegt man dann zur kurzen Zeit wieder Wohnungsnot. Nachdem man sie in der DDR-Scheidzone beseitigt hatte im Wesentlichen, ist man natürlich jetzt wieder dabei, ja, weil es hat sich nicht gelohnt die ganze Zeit. Und jetzt versuchen ja auch die ganzen Bauunternehmer bei den Politikern vorzusprechen, damit es sich wieder lohnt für sie. Es werden Wohnungen auf jeden Fall gebaut. Ich würde zwei Dinge sagen. Ich hätte damals, auch nach diesem Text, dieses jungen Wilden hier von 87, auch in den 90er Jahren noch gesagt, es gibt einen Bereich, wo ich auf jeden Fall für eine Entdichtung, für eine Auflockerung bin, auch für den Abriss einzelner Bauten bin. Und das ist natürlich der Bereich des zweiten Wohnkomplexes hier in Neuenzellhausen. Ja, noch weiter zu verdichten, gerade in diesem Feld, ist auf Deutsch gesagt Wahnsinn. Rein qualitativ. Verdichten kann man hier nur qualitativ, indem man fragt, wie nutzt man diese Bauten? Wie schafft man es vielleicht mal da Läden unterzubringen, in den Erdgeschossen zum Beispiel? Kann man die Silhouette der Bauten verändern? Kann man die Gestaltung noch verbessern? Das ist eine qualitative Verdichtung sozusagen. Also mehr von Architektur, aber nicht mehr Fläche. Das ist in diesem Bereich. In anderen Bereichen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber auch generell in Berlin. Langsam läuft dieses Programm innerstädtische Verdichtung aus. Seit 40 Jahren wird von Verdichtung geredet und wird Verdichtung gemacht, auch in der DDR. Wie gesagt, mit 12.000 von den 20.000 Wohnungen waren innerstädtischer Neubau in den 80er Jahren und wurde schon sehr viel verdichtet. Irgendwann geht das nur noch auf Kosten von Wohngrün, auf Kosten von Wohnruhe, auf Kosten von Kindern, mit ihren, die keinen Kindergarten mehr haben, sondern bloß einen Kinderladen, wo sie keinen Sauerstoff mehr kriegen und nicht mehr im Sandkasten buddeln können. Was soll denn das? Entschuldigung. Das heißt, wir sind jetzt in dem Bereich angelangt, wo es meiner Meinung nach unumgänglich ist, das habe ich vorhin angedeutet, neue Gebiete zu erschließen und nur die bestgelegenen und dafür im Einzelfall auch größere Kleingebiete zu räumen, Kleingartengebiete zu räumen. Das wird wahrscheinlich den Raum Blankenburg Süd betreffen. Ich halte diesen Raum für hochinteressant, auch von der Verkehrstechnik her, aber das muss mit dem Augenmaß geschehen und auf keinen Fall übers Knie gebrochen werden. Diese Kleingärtner heute müssen auch in 4 Jahren noch ernten können. Danach, die müssen auch eine Perspektive haben. Sie müssen einen neuen Garten bekommen und den muss Berlin bezahlen. So einfach ist das alles nicht. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin für Verdichtung, aber für qualitativ.
Ich wollte noch mal kurz dazu was sagen, zu dieser also ich kenne das bloß aus dem Bereich der Verkehrsplanung. Weil ich war 27 Jahre in fast für S-Bahn und natürlich mit der gesamten Verkehrsplanung da beschäftigt. Es sollte ja ursprünglich noch weiter gebaut werden, dann die S-Bahn nach Sennheimbrücke und darüber hinaus über Malchow weiter dann an den Bengner Außenring weiterverfolgend auf die Strecke, die ja da damals nach Oranienburg weiterlief. Wir haben dazu auch natürlich schon an der Strecke nach Mühlenbeck-Milchmühle tote Bahnsteige, die da vorbereitet wurden. Also das sollte dann, also Arkenberge und so. Und ich kann mir also durchaus vorstellen, dass dann in diesen Bereichen überall noch neue Siedlungen oder neue Bauten entstehen sollten, auch im Bereich Sennheimbrücke, eben auch im Bereich Malchow, wo dann eben noch das sozusagen Hohenschönhausen, dieser Ring sozusagen der Neubebauung sich weiterziehen sollte. Und das Unterwerk für die S-Bahn von Sennheimbrücke ist auch schon fertig, aber die Strecke, da war dann sogar noch ein Schild, Aufschwung Ost eine ganze Zeit lang in Wartenberg, an diesem Gleis, das verfiel dann immer mehr, bis es dann weg war. Und man hat dann also das nicht mehr weiter verfolgt. Und es ist auch so, dass ja ein toter Bahnsteig auch existiert zwischen Gehrenseestraße und Springfuhl. Das ist Brücknersfelde. Ob man den vielleicht mal auch noch in Betrieb nehmen könnte und da noch einen Bahnsteig. Man würde dann also zur Straßenbahn hochgehen können dort, wo man dann also relativ schnell an der Rienstraße auch ist, dann mit der Straßenbahn, die von Marzahn käme. Und dann eben zu diesen, sagen wir mal, Möbelladen, Ikea und so Sachen. Das wäre jetzt noch eine Umsteigemöglichkeit dort, aber ob man das je macht oder ob man das noch realisiert, glaube ich eher weniger, dass die Bahn es noch durchzieht. Das kommt darauf an, ob der Senat das bestellt, wenn ich vom Prinzip her bin.
Vielleicht aus der alten Zeit noch, die Jüngeren, die kennen das ja noch nicht, es gab zur Bebauung zum Beispiel Ostberlins, Berlin war ja eine besetzte Stadt, da gab es durchaus Proteste von der Seite der Westmächte, weil Berlin ja nicht in Berlin gebaut hat, weil Berlin einfach die Stadtgrenzen erweitert hat und die Westmenschen daraufhin verstanden haben, wir wollen unsere Sektoren auch erweitern. Ja. Ja. Wir wollen auch weiter ausbauen und so weiter. Ne? Das, also, da haben wir schon Probleme gegeben. Und mit der Bebauung von Hohenschönhausen, diese geschlossene Bebauung, Sie haben das sehr vornehm ausgedrückt, die besonderen Zeiträume haben da gar keine Rolle gespielt. Also die Wohnhygiene ist hier unter den Haufen geworfen worden. Ja. Und das hat man in Wellersdorf, in Karlsdorf noch teilweise in Ordnung gebracht. Ne? Das ist teilweise auch unter Protest damals gebaut worden, muss man auch so sagen. Es gibt tolle Sachen, die SKB, die Sie erwähnt haben, ne? Diese Skelettbauweise Berlin, die ist zum Beispiel in Saudi-Arabien genauso gebaut worden, die ist an Pegel Arabia verkauft worden, dann sind besonders Elemente dazu, oder also Verschattungselemente, die gegen die starke Sonne zusätzlich entwickelt worden und so weiter. Das ist ein tolles Lizenzgeschäft für die DDR damals gewesen. Ja, die Pegel Arabia in West-Berlin hat das realisiert. Na, Sie wissen es vielleicht. Ne?
Das mit Arabien ist mir ein bisschen neuer. Da müssen wir
auf jeden Fall. Riyadh ist mit dieser Bauweise.
Klingt gut, klingt gut. Ja, okay, wir haben, ich würde mal ganz kurz sagen, sowohl verkehrstechnisch als auch bautechnisch war die DDR auf einem hohen Stand und hätte bei großzügiger Ausstattung durch die Politik auch ästhetisch sehr viel Besseres leisten können. Hier waren wir bei den SK-Bauten, was da in der Skelettbauweise drin ist, weil die nur punktförmige Lasten abträgt und die Fassadenvariable sind. Das hat man gesehen. Ja? Bei den Wohnbauten konnte man das ehrlich gesagt nicht beweisen, weil man die Tafelbauweise nicht ernst genommen hat als das, was sie ist, nämlich ein Fertigbausystem mit allen hohen Qualitätsanforderungen, für die von den besten Architekten bis zum besten Maurer, bis zum besten Putzer, bis zum besten Maler nur die besten Leute geeignet sind. Sonst sieht es. Ist wie Weinbrand. Im Zweitklassigen kann man schon nicht mehr trinken. Bei Bier geht's, aber das ist hier wie Weinbrand. Nur das Beste ist gut genug. Diese einfache Bauweise. Ja, ja, von wegen. Die einfache wird sich sofort primitiv. Moderner auch. Wenn da ein Fleck auf der weißen Fassade sofort sieht schäbig aus. Während die romantische Architektur bekanntermaßen im Alter noch gewinnt. Das ist das Grundproblem ästhetisch, aber es ist auch ein ökonomisches Problem. Und leider sind Sie in einem Bereich, wo die Widersprüche besonders interessant aufeinanderklaffende Ansprüche und Wirklichkeit. Aber das macht die Sache natürlich auch mal ein bisschen interessanter hier in Hohenschönhausen. Wie gesagt, es hat gerade in dieser Widersprüchlichkeit seine Besonderheit.
Wir haben jetzt hier noch zwei Damen mit Fragen.
Bitte.
Ja, also, ich bin eigentlich der Meinung, ganz ehrlich, ich finde Hohenschönhausen ist ein besonders schöner Bezirk. Mhm. Ich finde, dass zum Beispiel in dem Ostseeviertel diese großen Höfe, die sind doch wunderschön. Oder da an der S-Bahnhof Hohenschönhausen, dahinter sind so schöne große Grünflächen. Ja. Ich meine, es hat sich natürlich mit der Zeit erst entwickelt, aber insgesamt finde ich Hohenschönhausen, also ich empfinde das nicht so, dass es so massiv gebaut wurde. Ich finde das irgendwie, man hat ja überall, also viele, in West-Berlin oder überall, hat man ja Hochhäuser. Ich empfinde das überhaupt nicht so, dass das, ich finde das ein wunderschön grüner Bezirk. Natürlich sind auch ein paar Höfe zu klein, aber insgesamt gibt es auch eine Menge, gibt es auch wieder mehrere Höfe, ja.
Also ich habe zwei Fragen. Die eine, mich hat sehr bewegt, was Sie so zu der farbigen Gestaltung gesagt haben. Denn ich bin, muss ich sagen, erst nach Hohenschönhausen 1998 gezogen.
Dann war es schon wärmedämmt.
Ja, und deshalb ist meine Frage, gefällt Ihnen heute Hohenschönhausen von der Farbgebung besser? Ich muss sagen, ich hatte neulich erst eine Augenoperation und kann dadurch in die Ferne hervorragend wieder gucken. Ich war erschrocken die ersten Tage. Ich muss das so sagen. Es war dieses schöne Herbstwetter, die Sonne schien so. Ich musste mir sofort die Sonnenbrille holen, weil ich sonst Schmerzen in den Augen hatte.
Ja.
Wie, also es wirkte wie weit. So, das wäre die erste Frage, ob Ihnen das nun jetzt, ob Sie das finden, dass es besonders schön und gewinnbringend war. Und die zweite war das Handelshaus so miserabel gebaut, dass man das abgerissen hat. Oder diesen Komplex. Also ich finde nur das Linkscenter, erstmal würde mich sowieso, wundert mich, dass man das Linkscenter nennt, ich sehe dort nicht eine Linde. Und mittlerweile eine Kneipe oder was ich da rundherum ansieht, auch Lindengrill und so genannt. Und dass das nun besonders attraktiv ist, auch wieder in Grau, kann ich auch also architektonisch oder mich interessieren, wie sich das befindet.
Ja, es gibt inzwischen eben mehr Produkte als für zwei Etagen.
Ja.
Das ist vielleicht ein Grund. Ja. Wir haben ja damals nicht mal für zwei Etagen gehabt, ne? Und es gibt hier zufällig Autos, wesentlich mehr als auf dem Bild waren. Ne? Das glaube ich, dass denen die Fassade immer wieder runtergefallen ist, das ist ein Spaß. Ich habe es ins Internet gestellt, wenn Sie Linsensender aufrufen, also sind ein paar schöne Fotos aus den Bauzellen. Also Bauzeiten sind ja fast ständig eingerüstet gewesen in den letzten Jahr, 10 Jahren. Ne? Die sind,
also die Fassade ist etwas wackelig. Ja. Das hat sie mit vielen Neubauten in Berlin gemeint. Vielleicht mal ganz kurz. Erstmal zu den Höfen, zur Grüngestaltung. Das lässt sich ja ohnehin nicht trennen, auch von der Farbgestaltung. Der Text ist geschrieben worden, da sah das Wohnimmi wirklich noch bestenfalls so aus, wo der Fotograf sich schon in die Ecke klemmen musste, um einen von diesen Strünken, Entschuldigung, noch reinzubekommen als schönen Kontrast, was einen als Architekturhistoriker immer ärgert. Und nur wenige alte Bauten. Grüne Bereiche stehen blieben und dann diese knallharte und etwas schwere Farbigkeit, ja, mit diesem Kontrast aus, Sie sehen es ja hier, es ist recht geschickt, wirkte. Schwere Farben, warme Farbtöne engen den Raum zusätzlich ein, dunkle Farbtöne noch dazu und damals kein Grün. Das war der Erlebnis für diesen jungen Schnösel, der hier geschrieben hat. Ich stehe da nicht hundertprozentig dazu. Heute ist das anders. Heute ist das Grün wirklich hochgewachsen. Wir standen heute da vorne, wir hatten schon fast so eine richtige Allee hier in der Zingster Straße. Und da kann man auch stolz drauf sein. Man sollte es übrigens auch pflegen. Und da kommt es auf jeden Baum an, dass der richtig nachgepflanzt wird und dass auch für die Grünanlagen mehr getan wird. Das ist für den Alltag immer wichtig. Dafür sollte man sich auch einsetzen. Für die Pfuhle und so weiter. Sie wissen ja alle, dass zu trocken gefallen war, weil viel Geld aufgewendet wurde, um die zu erhalten. Das gehört zu Hohenschönhausen. Und da steckt auch viel Energie drin, Intelligenz drin. Und das hat diese Probleme relativiert. Ganz aufgehoben hat sie es nicht. So ein Elfgeschosser wirkt meiner Meinung nach wie vor bedrückend. Vor allem, wenn man das Wohnen natürlich in einem kleinen, netten Doppel- aus der Neidsiedlung gewohnt ist, aber auch für jeden anderen. Und ich würde schon sagen, dass die Lösung, die in Heuerstock gefunden wurde, 5 und 6 Geschosse als Normalfall und 11 Geschosse in bestimmten Bereichen nun bloß, die auch wohntechnisch angenehmere ist. Farbgestaltung. Ja, das ist schon was Eigenständiges, nicht? Diese seltsamen Geschichten, das ist vollkommen irrational, hat mit der Gliederung überhaupt nichts zu tun, aber es ist schon sehr interessant und bis auf ein paar Beispiele von Fusch und Schlamperei auch im Großen und Ganzen sehr, sehr eindrucksvoll ausgeführt worden. Das ist eben eine Ästhetik, die erstmal mit der Struktur nicht viel zu tun hat, aber sie auf eine bestimmte Weise verfremdet. Das sind Stein-Keramikfarben. Das ist Materialfarbe. Das ist alles Natursteinsplit, der auf eine mineralisch durchgefärbte Wetterschale aufgebracht wurde. Das Rot war besonders kraftvoll. Ochsenblutrot hieß es. Das sind dann sozusagen Naturtöne. Also Keramik aus dem Ofen, das sieht man so richtig. Man hat so einen leichten Touch von Marvels bei Felten und so weiter. Ja, so ein bisschen hier. Es wirkt sehr natürlich. Es ist auch ziemlich eindrucksvoll gewesen. Ich kann mich gut daran erinnern, im Wesentlichen. Heute mit den vorgefertigten, aus der Plasterstrahlpresse gekommenen Fassadenverkleidung, die dann oftmals grellweiß sind zum Beispiel und dem Auge wehtun, auch wenn man nicht wie ihm, sie erst die Farbsehkraft wiederbekommen hat, sondern auch vorher schon, das ist ein Problem, dass man die Bauten oftmals, dass man die Strukturen nicht ernst nimmt, der Strukturen auch nicht versucht, sie stärker zu gliedern und sie dann willkürlich gliedert oftmals. Also ich bin sehr unglücklich mit der Farbgestaltung hier, halte sie aber immer noch für besser und seriöser und zurückhaltender, sowohl der Hochhäuser als auch in der umgebenden Bebauung, als in vielen anderen Fällen. In Marzahn gibt es dafür schrecklichere Beispiele. Also irgendwie hat Hohenschönhausen noch ein bisschen Glück gehabt, auch bei den Ergänzungsbauten, den beiden großen an den Giebelenden, wo es ja sofort auffiel, dass die Giebel nicht geschlossen waren. Ich würde persönlich sagen, irgendwann kommt die Diskussion, was wird mit den Wärmedämmfassaden. Reißen wir die ab und holen wir die alte Plattenfassade wieder her, wird die dann nach denkmalpflegerischen Kriterien, das prophezeie ich hiermit, das wird in den nächsten weniger als 10 Jahren, weniger als 10 Minuten, ich kriege gleich in 10 Minuten eins drauf, aber in weniger als 10 Jahren wird das eine offiziell diskutierte Selbstverständlichkeit sein, dass man darüber diskutiert zumindest. Und das ist auch notwendig. Diese Wärmedämmerei, das ist ein bisschen in der Bautechnik das, was die Atomenergie in der Energiewirtschaft gewesen ist. was die für Schaden anrichtet. An dem Hochhaus in London haben Sie es ja gesehen, wie brandgefährlich das Zeug ist. Dass dann die Einwohner auf Deutsch gesagt vergast werden, wenn das richtig brennt. Und ästhetisch auch noch eine Katastrophe, weil es dem Gebäude wie mit einer nackten Schönheit, so eine Art Michelin-Mann macht, ne? so einen schönen zugepackten Grundriss, wo nichts mehr stimmt von den Proportionen her, von den Leibungstiefen, so was den Ästheten ärgert. Ja? Die Originalfassade kriegt eben Facelifting, ein völlig neues, und das altert so ein Facelifting bekanntermaßen an Menschen genauso wenig wie an Bauten. Und das ist keine Dauerlösung. Und so hat auch Rotschönhausen noch eine Zukunft vor sich. Vielleicht können Sie irgendwann mal den Plattenbau wieder in dieser Originalität befunden, dass die Fassade auch ein bisschen mehr atmen kann. Ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist.
Sie hatten noch eine Frage.
Bitte. Ja, sicherlich. Zwei Dinge. Man muss aufpassen, ich würde persönlich mal sagen, die Bürger sollten dem neuen und mindestens zur Hälfte alten Senat richtig auf die Finger hauen. Diese Leute stehen sehen erstmal. Erst hauen, erst dann, wenn es berechtigt ist. Diese Leute stehen unter enormem Druck einer Wirtschaftslobby von Bauindustrien, die nichts mehr zu bauen haben, was nämlich keinen Bedarf mehr gibt für die Repräsentationsobjekte, die sie bisher gemacht haben. Nun gibt es einen Bedarf, aber der ist nicht zahlungskräftig. Die Mehrzahl der Leute, die heute eine Wohnung brauchen, kann sie nicht zahlen. Also gehen sie, rennen sie der Politik die Bude ein und wollen neue Projekte machen. Vor kurzem war in der ganz exklusiv im exklusiven Osten Berlins, nämlich in der ehemaligen CSA-Vertretung, also der tschechischen Fluggesellschaft an der Karl-Marx-Allee, ist eine Ausstellung eröffnet worden von Architekturprofessoren, ehemaliger Leiter des Architekturmuseums in Frankfurt am Main und für andere Prominenz. Und die haben dann vorgeschlagen, wie man Berlin neu gestalten könnte. Und ich sage Ihnen ehrlich, da kommen Hochhäuser ganz stark vor. Und die Bauten sehen ungefähr so aus wie bisher, aber noch mehr verdichtet. Zum Beispiel schmeißt man diesen ganzen Quatsch und die ganzen Kabelkrommeln und Container weg aus dem Westhafen und macht daraus eine Art Venedig im postmodernen Stil. Sie haben ihre Bauherren mitgebracht, nicht? Die Leute, die würden gerne viel bauen, viel Schönes auch bauen, wie sie sich das so vorstellen, leider haben sie keine Fantasie. Und das soll dann Berlin so bezahlen. Nur, ich sage Ihnen ehrlich, da wird nichts mehr rauskommen für die Bewohner hier. Und noch schlimmer ist es dann, wenn jemand dann sagt, ja, verdichten müssen wir dann in den Bereichen, wo das die Bewohner dann auch aushalten. Und wer ist das? Ja, ich sage Ihnen, meiner Meinung nach in diesem Kernbereich ist Verdichtung wirklich bloß nicht qualitativ, sondern nur ein qualitatives Thema. Und alles andere ist eine Frage der Architekturqualität. Und die ist auch eine Frage der Proportion. Dieses Handelshaus, da wurde gekämpft, dass man die grauen Waschbetonelemente mit Weiß und Rot abwechselte. Das war im Grunde eine Arbeit der Architekten. Da ging es um die Tatsache, dass man tatsächlich immerhin bloß zwei Kaufhallen hatte, eine für Industriewaren. Und so war auch meist das Lager voll, also sie hatten schon genug Fläche, aber das wurde nicht mehr zu verkaufen, zumindest bei den Industriewaren. Heute hat man viel mehr Fläche, aber die Architektur wird dadurch nicht besser. Wenn man die Funktionen einfach stapelt, wird es nun mal langweilig. Das kennt man auch aus der DDR. Das tut mir leid. Ja? Vielleicht ist das Ding auch von vornherein etwas überdimensioniert gewesen an dieser Stelle, aber zumindest hätte man sich auch bei gleicher Fähigkeit, Flächigkeit, durchaus eine bessere Architektur vorstellen können. Also es ist ja eine Schande sozusagen gegenüber der DDR, selbst wenn wir hier in Berlin sind, wo natürlich repräsentative Maßstäbe gelten, dass man mit so viel mehr Mitteln so viel weniger Ästhetik erzeugt. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Ja? Gerade hier in Hohenschönhausen fällt das besonders auf, wo man es nicht erwartet. Ja? Ich habe Ihnen, glaube ich, durch diese wunderbaren Aufnahmen, ich bin sehr stolz darauf, dass die irgendjemand ein lieber Mensch ins Netz gestellt hat, von Wohngebietszentrum, was da möglich war gestalterisch. Ich glaube, dieser Kontrast wird heute auf eine unheimliche Weise deutlich.
Ja, Sie wollten noch die Dame?
Achso, ja, zum Linienzentrum. Ich wollte sagen, als es dann damals gebaut wurde, ich war wirklich geschockt und entsetzt. Ich habe gedacht, so, das hat irgendein Architekt aus dem Westen aus der Schublade gezogen oder was weiß ich, was noch nicht realisiert war. Und das wurde jetzt da hingesetzt und wir wurden damit beglückt. Also, ja, also.
Und die Dinger gibt es ja massenweise noch, also ja, in derselben Bauform. Ja, 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 in Essen habe ich schon alle gleich.
Und gerade das Handelshaus und dieses Ensemble, was da mal hätte entstehen sollen oder so, war natürlich,
Zu dem wirtschaftlichen Mal vor, eine Frage kam zu den 63, das sind nicht Quadratmeter, sondern eine Wohnung hat zu DDR-Zeiten 38.200 DDR-Mark kosten dürfen. Die reine Wohnung, ja, Schnitt etwa. Dann waren aber bei dieser Bau, bei der Bauhäuser, pro Jahr etwa 2% bis 3% Stahl und Zement einzusparen, Nachweis. Das war, daraus kam dann die Bauweise Rostock, mit diesen ausgepressten Balkons, die so klein waren. Die kleinen Wohnungen, wo sie nicht wissen, wo sie die Tür aufmachen oder zumachen können und so weiter. Hat aber Geschichte 1926. Gucken Sie an, was von so berühmten Architekten der 20er Jahre projektiert haben. Da ist auch die Tür direkt neben dem Bett aufgegangen.
Ja, ja.
Ja. So, die komplexe Wohnung mit Kindergarten und Schule und Straße, Abwasser und so weiter durfte 63.200 DDR-Mark kosten. Ja, das war die 63.2. Das war die komplexe Wohnung, das Wohngebiet. Und das alles, ja, bauten die Bezirke, hier zum Beispiel Rostock, ja, auch auf ihre Kosten mit. Ja, also alles, was hier mehr kostete, musste in Rostock weniger kosten. Und zwar, wir haben teilweise Leute versteckt. Wir haben einen ganzen Kreis Baubetrieb, Senftenberg in Cottbus, entblättert, in die LPGs geschickt, die Arbeiter, die Sanitär- und Heizungsinstallateure,
damit sie die Behinderung
behalten konnten. Ja, sonst hätten wir sie nämlich dem Wohnungsbaukombinat nach Berlin, also in die Boxenberger Straße dort, hinschicken müssen, wo die Verwaltung war. Und die wären dann am Montagabend hierher gekommen, am Donnerstag wieder nach Hause gekommen, hätten die ein paar Tage gearbeitet und viele davon wären hier in Berlin ansässig geworden. Das ist auch ein Problem, wie bläht sich so eine Stadt auf? Sie hatten gedacht, die bläht sich auf. Sie wächst, aber ganz eigenartig, die Leute ziehen zu, weil sie hier bessere Voraussetzungen haben und sie kriegen hier eine Wohnung, steigen aber aus dem Betrieb, der sie hierher bringt, aus und landen wieder woanders, nämlich in den Kreisbetrieb Pankow und so weiter und so weiter. Ja? In den Kleingenossenschaften, die auch gebastelt haben und so weiter. So geht das. Es gibt ja Städte in Deutschland, also in der DDR zum Beispiel, die sind so enorm gewachsen, dass der Wohnungsbedarf viel größer war als der Betriebsangehörigen. Schwarze Pumpe, Eierswerda zum Beispiel, hat mit 14.000 Mitarbeitern 19.000 Wohnungen verbraucht, ja, im Laufe der Zeit, weil so viele Leute wieder gekündigt haben. Und so ist natürlich auch Berlin gewachsen. Ja, Berlin ist auch dadurch gewachsen, dass der Prenzlauer Berg verrottet ist. Berlin hat ja weit über 100.000 Wohnungen stillgelegt, weil sie gar nicht mehr bewohnbar waren, weil man es gemacht hat. Weil Arbeitsproduktivität und natürlich ist so eine Wohnung von der AP wesentlich günstiger, eben pro Wohnung 38,2. Was kann ich denn für eine Arbeitsproduktivität beim Genossengüter Mittag abrechnen, wenn ich bastle, im Prenzlauer Berg bastle und die Tür aufarbeite, statt die zu ersetzen?
Ja,
das ist ja das Problem in deinem System gewesen. Ja, wenn Sie solche Leute wie Stoch und Mittag hatten, die irgendwie Bücher gelesen hatten, in denen so etwas drinsteht, Arbeitsproduktivität, für die war der Materialanteil war das Wesentliche für die Bauleute, um den Plan zu erfüllen.
Und
dieser Irrsinn, diesen Irrsinn sehen Sie eben leider heute noch.
Mit diesem Exkurs in die Geschichte, in die Baugeschichte, nur noch mal ein kleiner Hinweis. Ich hatte ja gesagt, dieses Buch mit Interviewen, 25 Menschen aus diesem Haus. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber über die Hälfte sind aus dem Prenzlauer Berg hierher gezogen. Das ist also ganz interessant.
Das
deckt sich da.
Das ist gut.
So. Ja. Wenn dann keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich natürlich bei Ihnen sehr, bei Herrn Dr. Hartung und auch bei Ihrer regen Diskussion. Wir haben ja ein paar provokante Themen gehört und bin gespannt, ob in 10 Jahren jedes anders ist. Schon Rente und bin vielleicht schon mal so anders, aber ich glaube, das bleibt doch im Kopf. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere nochmal daran und viele andere interessante Sachen auch. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Sicher können Sie sich jetzt noch in Gesprächen hier nochmal eine Nachfrage, noch eine Nachfrage haben.
Ich wollte nur noch sagen, die Leute, die eine kleine Wohnung jetzt haben, sind manchmal, also ich kenne das durch die Volkssolidarität, die gerade ältere Herrschaften, die allein leben, sind sehr dankbar dafür, weil sie eben nicht aus der Großen ausziehen. Der noch ein großer Bild auszieht, weil die kleineren, wo sie hinziehen würden, ja teurer werden.
Ja, ja, genau.
Das ist wieder die Diskrepanz.
Das ist immer so. Am Anfang ist die Wohnung zu klein wegen der Kinder und am Ende ist sie zu groß wegen der ausgewachsenen Kinder. Noch mal.
Naja, und die Mieten steigen.
Und die Mieten steigen. Man kriegt ja keine kleine billige Wohnung.
Wir wollten ja auch die Wilhelminenstraße kommen. Ja, wir haben Glück gehabt, dass wir es noch.